Wir sind ja momentan in einer schönen Predigtserie. Mein Herz für sein Haus. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was hat Kirche eigentlich noch für eine Bedeutung? Hat sie eine Daseinsberechtigung und worauf stützt sich gegebenenfalls diese Daseinsberechtigung von Kirche? Wo positioniere ich mich selbst im Hinblick auf Kirche in meinem Leben? Welche Rolle soll sie in meinem Leben spielen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist ja so, dass der Pentekostalismus, die Pfingstbewegung, der wir uns ja auch zugehörig fühlen, ist eine vergleichsweise junge Bewegung innerhalb der christlichen Gemeinschaft, innerhalb des christlichen Spektrums. Und mir ergeht es manchmal so, der ich selbst also in dieser Bewegung groß geworden bin, dass mir manchmal die Verankerung in der Kirchengeschichte fehlt. Also das ist sozusagen den Anschluss so ein bisschen, ich vermisse den Anschluss an die Kirchengeschichte, denn die Geschichte der Kirche ist ja älter als die Geschichte der Elimkirche. Oder wie auch immer man das machen möchte. So, also wenn es hochkommt, kriegen wir noch den Bezug zu Luther hin, Reformationstag und so weiter, aber dann hört das auch schon schnell auf. Und deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht wäre es mal gut, eben zumindest den Versuch zu unternehmen, ein ganz bisschen so eine Verankerung oder einen Rückbezug hinzubekommen. Und so wollen wir uns also in dieser Predigtserie Stück für Stück als Aufhänger verwenden, bestimmte Persönlichkeiten aus der Kirchengeschichte, die gar nicht besonders sein müssen im Sinne von, dass sie immer alles richtig gemacht haben oder heilig sind, sondern indem sie vielleicht etwas mitbringen, wovon wir lernen dürfen, woran wir uns selbst korrigieren können oder wo wir auch sehen dürfen, gut, dass wir das überwunden haben, was damals vielleicht noch gang und gäbe gewesen ist. Und so haben wir uns in den letzten beiden Wochen Tertullian und Bonifatius angeschaut. Und heute möchte ich den letzten Schritt gehen und einmal genauer den lieben Benedikt anschauen. Benedikt von Nursia. Der wurde 480 nach Christus im heutigen Italien geboren. Und nach seiner Schulzeit haben seine Eltern ihn nach Rom zum Studium, zur Ausbildung geschickt, wie das bei einigen der Fall gewesen ist. Und bei Benedikt ist es so gewesen, dass er also in dieser Zeit, als er nach Rom kam, dass er recht schnell desillusioniert, um nicht zu sagen schockiert und erschrocken war über den moralischen Verfall und das Chaos, was er dort in Rom erlebte. Er war also wirklich, ja, er war erschrocken davon und überlegte sich, wie muss ich damit umgehen, um vielleicht auch mein eigenes Herz zu bewahren in dieser Zeit. Und er entschied sich recht radikal, dass er also sich 3 Jahre östlich von Rom bei Subiaco in eine Höhle zurückzog und dort lebte. Und dann wurde nach einiger Zeit eine Bitte an ihn herangetragen, dass er in der Gegend dort ein Kloster vorstehen sollte. Und er folgte dieser Aufforderung, dieser Bitte, aber stieß dort recht schnell aufgrund der Neuordnung, die er dort schaffen wollte, auf erbitterten Widerstand. Dieser Widerstand führte dann wohl bis zu einem Mordanschlag auf ihn. Auf jeden Fall hat er sich dann entschieden, das Projekt dann abzubrechen. Er kehrte zurück in die Gegend, wo er herkam, gründete dort neue Klostergemeinschaften. Wieder erlebte er dort heftigsten Widerstand, sodass auch dieses Projekt also zum Scheitern verurteilt war. Also der Mann hatte eine Biografie von, würde ich sagen, auch einigen Niederschlägen. Und dann hat er es noch einmal mit einer kleinen Anhängerschaft probiert, ein Kloster zu gründen auf dem Monte Cassino südöstlich von Rom. Und dieses Kloster wurde das Mutterkloster der Benediktiner. Und dort schrieb er auch die Regula Benedicti und starb im Jahr 547 nach Christus. Und diese Regel des heiligen Benedikt, die habe ich hier auch vorliegen. Und die lässt sich richtig schön lesen tatsächlich. Da sind einige auch schöne Aspekte drin, die man auch gut auf die heutige Zeit übertragen kann. Das kann man gut mal auf dem Nachttisch liegen haben und dann da mal so ein bisschen blättern und stöbern in dieser Lektüre. Was mir zum Beispiel sehr gut gefällt, ist hier das Kapitel 43, die Bußen für Unpünktlichkeit. Das gefällt mir. Hört man das Zeichen zum Gottesdienst, lege man sofort alles aus der Hand. und komme in größter Eile herbei, allerdings mit Ernst, um nicht Anlass zu Albernheiten zu geben. Ja, ja. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Kommt einer zu den Vigilien, erst nach dem Ehre sei dem Vater des Psalmes 94, das wird dann da gesungen, der deswegen sehr langsam und gedehnt zu singen ist, darf er nicht an seinem Platz im Chor stehen. Und dann heißt es später hier, er nehme sich nicht heraus, sich vor einer Buße dem Chor der psalmensingenden Brüder anzuschließen. Ja, also das heißt, wer unpünktlich zum Gottesdienst kommt, der darf nicht mehr mitsingen. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Da könnten wir auch mal drüber nachdenken. Naja gut, also es gibt dort viele auch sehr gute Aspekte. Ich finde den selbst auch nicht schlecht. Also diese Priorisierung des Gottesdienstes und auch die Ermahnung zur Verbindlichkeit und Pünktlichkeit sind ja Werte, die auch in unserer heutigen Zeit nicht verkehrt sind. Aber es gibt dort auch noch viele, viele andere sehr gute Gedanken, die man in dieser Regula Benedicti finden kann. Und die Bedeutung von Benedikt für die Entstehung Europas, in dem wir ja heute leben, sie wird häufig dramatisch unterschätzt. Er ist einer der wesentlichen Akteure, die mit dazu beigetragen haben, dass Europa, wie wir es heute kennen, überhaupt entstehen konnte. Ratzinger, der ja Papst Benedikt wurde und sich benannt hatte, also auch nach diesem Benedikt von Nursia, er führt aus, dass Benedikt die Welt also in einem Zusammenbruch gefunden hat, einem Zusammenbruch des Römischen Reiches, einem allgemeinen Sittenverfall. Und er hat es geschafft, mit seinen Benediktinern eine Antwort auf diese Zeit, auf diese Krise zu finden, die zur Entstehung Europas beigetragen hat. Sie gaben diese Antwort ganz leise, ganz geduldig, allmählich, in einer tiefen Frömmigkeit, mit harter Arbeit. Stille Männer, die niemand sehen konnte, saßen im kalten Kloster. Sie beteten, sie studierten, sie schrieben. Andere stille Männer wurden auf dem Feld beobachtet, beim Graben im Wald, beim Roden, beim Bauen. Dieser Gedanke von Ora et Labora, den du vielleicht schon mal gehört hast, wird ja den Benediktinern zugeschrieben. Diese tiefe Frömmigkeit, die du im Kloster beobachten konntest, dieses ernste Hinwenden zu Gott und gleichzeitig die hohe Disziplin in der Arbeit, die Bewirtschaftung, hat sie ausgezeichnet. Und aus diesem Senfkorn des Glaubens wuchs eine gläubige Gemeinschaft, die errichtet worden war, um Gott zu dienen und dem Chaos und Verfall ihrer Zeit zu widerstehen, eine Antwort darauf zu geben. Und ich glaube, dass dieses Beispiel uns Hoffnung geben kann, dass es durchaus möglich ist, eine kleine Gruppe von Gläubigen, sie kann etwas ausrichten. Sie kann etwas verändern, wenn sie kreativ auf die Herausforderung ihrer speziellen Zeit und Umgebung antwortet. Aber das war keine Frage von Jahren, was Benedikt und seine Benediktiner geschaffen haben. Das war keine Frage von Jahren, nicht eine Frage von einer Generation, nicht die Frage von einem einzigen Lebenswerk, sondern es war eine Frage von Jahrzehnten, um nicht zu sagen von Jahrhunderten. Das war aber auch seine Perspektive. Und so geben die Benediktiner, so gibt Benedikt uns eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass Gottes Weg mit seinem Volk ist kein linearer Aufstieg, es ist kein linearer Weg, sondern es ist gekennzeichnet von Niederlagen und Siegen, von Exilszeiten und Landnahme, von Aufbruch und Niedergang. Es ist kein Sprint. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt ist kein Sprint, sondern eine Wanderung, die auch mal schwierige Zeiten hat, die mal durch Täler geht und die auf Bergen ankommt. Sie kommt in Wellen zum Ziel. Und das ist der erste Punkt, den ich setzen möchte. Es ist eine Bewegung in Wellen. Die Geschichte des Volkes Gottes, die Gott mit der Kirche geht, die Gott auch mit seinem Volk Israel gegangen ist, sie ist eine Bewegung in Wellen. Wie komme ich zu dieser Aussage? Wie komme ich zu der Aussage, dass es eine Wellenbewegung ist? Ich glaube, die Aussage folgt aus der Beobachtung der Heiligen Schrift, aber auch der Kirchengeschichte, aber im Wesentlichen der Heiligen Schrift, wenn ich mir sie in ihrer Gesamtheit anschaue. Ich möchte das erste Beispiel bringen aus dem Alten Testament, wo ich diese Wellenbewegung mal als Beispiel wahrnehme. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele, die man nennen könnte. Aber schauen wir uns mal nur dieses Beispiel hier an. Was ich hier aufgeschrieben habe, versucht habe deutlich zu machen, sind die verschiedenen Könige des Südreiches Juda. Die verschiedenen im Alten Testament deutlich werdenden Könige des Südreiches Juda. Und von diesen 20 Herrschern, die wir hier vorliegen haben, ist es so, dass von 10 dieser Könige berichtet wird, dass sie den Wegen Gottes nicht gefolgt sind. Also zumindest in religiöser Hinsicht war es eine Zeit des Niedergangs in Juda. Diese 10 Könige habe ich hier unten, das ist überhaupt nicht in einer irgendwie chronologischen Reihenfolge oder so, sondern es soll nur einmal deutlich machen, dass wir hier eigentlich auf dieser Wellenbewegung eher am unteren Teil sind. Von 6 Königen, die wir oben haben, heißt es, dass sie Gott von ganzem Herzen nachgefolgt sind. Also in dieser Hinsicht eine Zeit des Aufbruchs, einer Wiederbelebung. Wir lesen das immer wieder, wenn wir durch diese Passagen im Alten Testament gehen. Es ist teilweise, hat man das Gefühl, es ist ein Hin und Her. Es findet ein Niedergang statt und dann kommen irgendwelche Reformen, Wiederbelebung des religiösen Lebens, eine Hinwendung zu Gott. Und dann haben wir hier noch 4 weitere Könige, die ich versucht habe, so ein bisschen mittig zu positionieren, weil wir von ihnen sowohl als auch Berichte haben. Und es ist nicht ganz einfach festzustellen, wie viele Anteile ihres Lebens sie Gott treu gewesen sind und wann sie sich von Gott abgewendet haben oder eben halt andersherum. Es ist eine Bewegung in Wellen, die ich im Volk Israel, im Alten Testament immer wieder wahrnehme. Schaue ich ins Neue Testament, um zu schauen, ob ich auch dort diesen Gedanken finde, auch in Bezug auf die Kirche, auf die Kirchengeschichte, dann sehe ich ähnliche Tendenzen, ähnliche Gedanken. Wir haben am Ende des Neuen Testamentes in etwa 40 Jahre Kirchengeschichte vorliegen. Das ist ja nicht besonders viel eigentlich. Da würde ich denken, naja, also die sind so nah noch an den Ursprüngen, an den tatsächlichen Ereignissen dran gewesen, da wird es doch nicht eine Phase auch schon des Niedergangs gegeben haben, wo eine Wiederbelebung stattfinden muss. Die müssten doch Feuer und Flamme mindestens für, also ich würde sagen, also mindestens 100 Jahre hätte ich mir gedacht, müssen die doch durchhalten, dass da nicht irgendwie so auch negative Sachen hineinkommen. Aber es ist nicht das Zeugnis dessen, was ich im Neuen Testament vorliegen habe, sondern wir lesen von sensationellen Aufbrüchen, nur mal als Beispiel, nach Pfingsten in Jerusalem, Apostelgeschichte 2, Vers 41, das ist dort oben und diesen Bibeltext müssten wir auch hier dann an der Wand haben. Genau, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist doch Partytime da. Das ist doch klasse. Und auch in anderen Gegenden scheinen die Apostel und Kirchengründer erfolgreich gewesen zu sein, was die Zahl der neuen Nachfolger angeht, aber auch was die Gesundheit, was den Zustand der Kirche angeht. Wir schauen mal hier wieder auf den Römer 1, Vers 8. Auch dazu müssten wir hier eine Folie haben, genau. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Wird auch unser Glaube der Elimkirche Gesa in der ganzen Welt verkündet. Das ist ja fantastisch. Und dann trotzdem nach knapp 50 Jahren Einblick in Kirchen erlebe ich auch, dass irgendwie Wiederbelebung notwendig ist, dass die Christen pummelig geworden sind, dass die eine Wiederbelebung brauchen, dass die irgendwie träge sind. Hebräer 5, Vers 12. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Offenbarung 2, Verse 4 bis 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue diese ersten Werke. Das ist irgendwie so diese andere Wellenbewegung, dass ich den Eindruck habe, ach Mensch, zumindest phasenweise oder an verschiedenen Orten auch, läuft es doch nicht so, wie es vielleicht hätte laufen sollen. Was lerne ich aus dieser Wellenbeobachtung? Wie übertrage ich das zunächst einmal als feststehende Wahrheiten vielleicht in diese Gegenwart, als Prinzipien, die ich vielleicht lernen darf? Das Erste, was ich lerne, ist eigentlich generell, Gott ist der Geber allen geistlichen Lebens. Gott ist der Geber allen geistlichen Lebens. Ich war geistlich tot. Nichts war da. Und Gott hat sein Leben eingehaucht. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch hat sich nicht entschieden, jetzt werde ich meine lebendige Seele. Sondern Gott ist der Geber allen geistlichen Lebens. Er hat sein Lebensodem hineingegeben und dann ist Leben da gewesen. Und dann geht diese Wellenbewegung nach oben. Gott ist der Geber allen geistlichen Lebens. Epheser 2, Verse 4 bis 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Hast du das auch erlebt? Ich war geistlich tot. Und Gott hat gesagt, Leben. Gott ist der Geber allen geistlichen Lebens. Du kannst es nicht selbst dir nehmen, dir rauben. Du kannst es nicht bei anderen machen. Natürlich beten wir für diesen Hauch Gottes. Wir beten immer wieder dafür, dass das Volk Gottes hier, aber auch an allen anderen Orten der Welt diese fantastischen Aufbrüche erlebt. Aber ich möchte auch gleichzeitig sagen, lasst uns doch auch aufpassen, dass wir uns nicht unsere eigenen Wünsche prophezeien. Clemens hat das letzte Woche schön als Beispiel genannt, aus dem babylonischen Exil, wo wir davon lesen, dass das Volk Israel hinausgeführt wird aus dem eigenen Land, weil sie Gott untreu gewesen sind und sie müssen ins Exil hineingehen. Und wir lesen von falschen Propheten, die dem Volk nach dem Mund reden und nach dem Mund und nach ihren eigenen Wünschen prophezeien und sagen, das wird nicht lange dauern. Wartet ein paar Wochen, ein paar Monate, dann sind wir wieder zurück. Und Jeremia, ein Prophet Gottes, wie reagiert er darauf? Jeremia 29, Verse 8 bis 10. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels. Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Sie haben sich ihre eigenen Wünsche prophezeit. Ja, sie wollten wieder zurück in ihr Land. Und deswegen kamen die Propheten und haben gesagt, das wird nicht lange dauern. Und dann kommt Jeremia und sagt, doch, dieses Exil ist der Wille Gottes und es wird 70 Jahre dauern. Gott ist der Geber allen geistlichen Lebens. Wir entscheiden nicht, wann Exil ist und wann Aufbruch ist. Das Zweite, was mir hängen bleibt aus dieser Wellenbewegung, ist zumindest einmal, dass ich die Beobachtung machen darf, dass mir keine Lehre in der Bibel bekannt ist, in irgendeiner Art und Weise, ist mir keine Lehre bekannt, dass es in der Geschichte einen stetigen, unumkehrbaren Niedergang der Kirche geben wird oder auch das Gegenteil. Das nehme ich so nicht wahr, sondern es ist ja diese Wellenbewegung. Es gibt nicht diesen unumkehrbaren Niedergang, nicht den unumkehrbaren Aufstieg der Kirche, des Volkes Gottes. Es bestätigt sich in dieser Wellenbewegung. Und so glaube ich, dass es keinen Grund gibt zu sagen, es wird keine Erweckungen mehr geben. Es wird keine Aufbrüche mehr geben. Warum sollte ich das sagen? Es ist ja nicht das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und daher gehe ich einfach erstmal davon aus, dass es weiter so sein wird. Es wird Zeiten des erstaunlichen Erwachens geben. Es wird Zeiten des traurigen Niedergangs geben. Beide Möglichkeiten bestehen und ich muss mit beiden Dingen zurechtkommen. Beide Möglichkeiten bestehen und ich muss mit beiden Dingen zurechtkommen. Gott tut dir und mir kein Unrecht, wenn wir in eine Exilserfahrung hineingeboren sind. Und genauso ist es auch kein Qualitätsmerkmal, wenn du vielleicht in einer Zeit lebst oder an einem Ort bist, wo gerade Aufbruch ist. Gott ist der Geber allen geistlichen Lebens. Und da Gott zu allen Zeiten beruft, ist die fröhliche Botschaft für mich, ist die Berufung nicht abhängig von Aufbruch oder Niedergang. Zu allen Zeiten, denen wir gesehen haben, in all diesen Wellenbewegungen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, Sowohl im Tal als auch auf dem Berg beruft Gott Menschen. Und der Wert deiner Berufung ist nicht abhängig davon, ob du in einer Exilszeit lebst oder ob du in einer Aufbruchszeit lebst. Natürlich ist das im anderen manchmal vielleicht ein bisschen, ja, da macht das Spaß. Aber man kann sich auch hineinfreuen in die Berufung, die Gott vielleicht hat, die manchmal etwas anstrengender ist oder nicht so von dieser Aufbruchszeit gesegnet ist. Die Berufung mag anders sein, aber sie hat vor Gott den gleichen Wert. Sie ist vom gleichen Gott. Und vielleicht auch der du schon seit vielen Jahrzehnten und Jahren dafür kämpfst und glaubst und betest, dass etwas Neues geschieht. Und du nicht mehr sicher bist, ob es zu deinen Lebzeiten geschehen wird oder zu Lebzeiten deiner Kinder oder deiner Kindeskinder. Lass dir gesagt sein, dass deine Berufung und der Wert deines Dienstes davon in keiner Weise abhängig ist. Gott beruft zu allen Zeiten, im Exil und im Aufbruch. Soweit die geschichtliche Grundlage bei Benedikt und die Beobachtung der Wellenbewegung in der Bibel. Jetzt möchte ich zuletzt noch in den mir verbleibenden Minuten den Versuch unternehmen. Und ich betone das, es ist ein Versuch und ich habe da nicht den Anspruch, dass das unbedingt alles dann auch vielleicht in 5 Jahren von mir noch so unterschrieben werden würde. Aber ich möchte den Versuch zumindest unternehmen, eine kleine Übertragung in die Gegenwart, in mein Hier und Jetzt, da wo ich jetzt gerade bin, zu unternehmen. Denn das, was mir auffällt an Benedikt, ist, dass er es geschafft hat, seine Umgebung, seinen Kontext, seine Zeit zu beobachten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und er sieht um sich herum ein Verfall und ein Chaos. Und er entscheidet sich, er schlussfolgert, um dem Chaos und dem Verfall dieser Zeit zu begegnen, braucht es eine Gemeinschaft, welche aus innerer Stärke die richtigen Antworten findet. Und das ist seine Motivation gewesen, zu denken, wie kann ich so eine Gemeinschaft ins Leben rufen? Und schau dir die Auswirkungen über Jahrhunderte an, die diese Entscheidung gehabt hat. Er erkennt für sich, er scheint nicht hineingeboren zu sein in eine Zeit der Expansion, Aufbruch, sondern eher eine Zeit von Exil, von Erneuerung, wo etwas angestoßen werden muss, ein Prozess der Erneuerung, der lange, lange dauern wird. Aber irgendwann muss er angestoßen werden. Und auch wenn er weiß, er wird die Früchte dessen vielleicht nicht mehr sehen, entscheidet er sich, jetzt machen wir den Anfang für eine Erneuerung. Mit einem zeitlichen Horizont, der weit über eine oder zwei Generationen hinausgeht. Ist das denkbar für Kirche heute in unserem Kontext? Es ist eine Frage. Ich will damit vielleicht sagen oder fragen. Mein Gedanke ist, es gibt Zeiten, in denen geht und lebt man im Exil und es gibt Zeiten, in denen kommt man aus dem Exil heraus. Es gibt Zeiten, in denen geht und lebt man in der Arche und es gibt Zeiten, da darf man die Arche wieder verlassen. Und ich denke, manchmal ist es nicht schlecht, zumindest sich umzuschauen und zu überlegen, wo sind wir gerade? Ich finde es total interessant, dass der Fokus der westlichen Kirchen, das gilt sowohl für die römisch-katholische als auch die evangelische, als auch die freien Kirchen, dass in der westlichen Welt der Fokus dieser Kirchen ist oft die räumliche und die zahlenmäßige Ausdehnung. Wir stehen auf Zahlen. Ach, wenn sich jetzt nochmal 3000 Leute bekehren und hier nochmal 300 und da nochmal und wir wollen Zahlen und so viel Kirchen und das muss noch und wir müssen uns da noch ausbreiten und hier noch hin und so weiter. Und das ist ja alles nicht verkehrt, in keinster Weise ist das verkehrt. Natürlich träumen wir davon und wir wollen diese Aufbrüche sehen. Ich finde es aber interessant, dass in der Ostkirche, in der Orthodoxie, liegt die Betonung weniger auf dieser räumlichen und zahlenmäßigen Expansion, sondern die Betonung ist viel stärker auf der zeitlichen Ausdehnung, auf der Konstanz, Kontinuität, dass das Gotteslob über Generationen, Jahrhunderte nicht verstummt. Und lass es 1000 oder 10.000 sein, aber das Gotteslob soll nicht aufhören, es soll nicht verstummen. Unser Bild von dem Haus, das einen Platz in unserem Herz haben soll, mein Herz für sein Haus. Unser Bild von diesem Haus ist zu eng, wenn es nur um Zahlen geht oder um eine oberflächliche Hinwendung zu einem guten Gefühl, das Gott uns gibt. unser Bild darf auch mal weiter werden und nicht nur an die zahlenmäßige Ausdehnung denken, sondern auf die Kontinuität, auf die Festigkeit. 1. Timotheus 3, Verse 14 bis 15 ist das Bild, was mich mit am meisten begeistert, wenn ich über Kirche nachdenke, wenn ich über dieses Haus nachdenke, über das wir sprechen in diesen Wochen. 1. Timotheus 3, Verse 14 bis 15. Dort heißt es, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, also Paulus schreibt an Timotheus, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die beiden Begriffe, die mich begeistern an dieser Bibelstelle, heißen im Griechischen Stulos und Hedraioma und sie werden übersetzt mit Pfeiler und Grundfeste. Und wenn man ins Griechische hineinschaut, Pfeiler und Grundfeste, die ganze Betonung von beiden Begriffen liegt auf feststehend, Festigkeit, Unerschütterlichkeit. Paulus schreibt das an Timotheus, der in Ephesus dient. Und es ist sehr gut möglich, dass er, als er diese Worte schreibt, die Pfeiler und die Grundfeste, das Fundament der Wahrheit, das ist die Gemeinde. Das ist das, wie er Gemeinde charakterisiert in diesem Moment. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Er denkt womöglich an den kolossalen Tempel der Artemis in Ephesus. Gehört ja zu den 7 antiken Weltwundern. Er denkt an diesen Tempel, der dort steht in Ephesus, der gekennzeichnet ist von seinen 127 vergoldeten Säulen. Und ich habe mal ein Bild hier mitgebracht und es ist so, ich bin kein Statiker, aber das sieht für mich recht solide aus. Also ich würde fast behaupten, man hätte vielleicht die ein oder andere Säule weglassen können. Das sieht kräftig aus. Und das versuche ich zu sehen, dieses Bild versuche ich zu sehen, vielleicht auch mal als Gedanke, das Bild versuche ich zu sehen, wenn ich an diese Stühle denke, über die wir sprechen. Nicht zwingend die Zahl. Natürlich ist es schön, wenn alle Stühle besetzt sind und wenn die Zahl der Stühle immer größer wird. Ohne Frage ist das gut und ohne Frage ist das unser Gebet und ohne Frage ist es gut, darüber zu reden. Aber ich möchte auch darüber nachdenken, was auf diesen Stühlen wachsen kann, was auf diesen Stühlen entsteht. Ich weiß gar nicht, ob diese roten Stühle, hatten wir in der Marktstraße auch schon, ne? Ja. Ich bin groß geworden auf diesen Stühlen und Freunde von mir sind groß geworden auf diesen Stühlen und wir haben beobachtet, was auf diesen Stühlen wächst. Es geht nicht nur um die Zahl, sondern es geht auch darum, was auf diesen Stühlen wachsen kann. Dass aufgrund der Dinge, die Menschen auf diesen Stühlen erleben, auch in 2 oder 3 und mehr Generationen, das Gotteslob an diesem Ort nicht aufhört. Und sind es nur noch 10 in 100 Jahren? Das liegt nicht in meiner Hand. Gott ist der Geber allen geistlichen Lebens. Aber ich wünsche mir, dass die Kontinuität auch da ist. Und dass auf diesen Stühlen, die wir brauchen, auch in 100 Jahren, vielleicht nicht die, aber aufgrund dessen, was auf diesen Stühlen passiert, in Generationen, dass Gotteslob nicht verstummt, weitergeht, dass dort eine Festigkeit ist. Und ich glaube, dass dieses Bild von diesem Tempel, diesen Säulen, dieser Stabilität auch ein bisschen das beschreibt, was Benedikt vor Augen hatte, als er seine Kloster gegründet hat. Mein persönlicher Eindruck ist, und der Irrtum ist hier definitiv einkalkuliert, es mag auch anders sein. Natürlich ist der missionarische Auftrag und der missionarische Drang in uns. Und wir wollen das auch. Und das ist ein wesentlicher Aspekt von Kirche zu allen Zeiten. Dieses evangelistische, missionarische Momentum. Ohne Frage. Und deswegen haben wir das auch in den letzten Wochen gehört. Allein Tertullian, mit was für einer Brillanz er auch den christlichen Glauben verteidigt hat und damit auch einen evangelistischen Dienst getan hat. Oder Bonifatius, der ja auch in diesen Regionen einen wesentlichen Einfluss hatte, um Mission zu leben. Aber heute soll der Fokus auch einmal darauf gelegt sein, die Notwendigkeit der inneren Festigkeit zu betonen, den Bedarf an Substanz, an tiefer Frömmigkeit, ehrlicher Frömmigkeit, der Bewahrung der Wahrheit, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, uns das nicht rauben zu lassen, nicht Dinge aufzugeben, sondern daran festzuhalten. Etwas zu bewahren. Diese Woche kamen die Ergebnisse einer EKD-Studie heraus, die nochmal deutlich gemacht hat, dass die Bedeutung der Kirche und die Relevanz von Religiosität noch dramatisch schneller schwinden, als jemals gedacht wurde. Und bisher gab es ja diese Sichtweise, ja, die Bedeutung von Kirche wird schwinden, aber die Bedeutung von Religiosität, die wird auch weiterhin da sein. Alles, was ich da lese, spricht eigentlich dagegen. Das ist doch zumindest einmal interessant. Und auch im freikirchlichen Kontext begegnen uns immer häufiger Schlagworte wie progressives Christentum, Dekonstruktion. Das ist nicht unendlich fern. Und manchmal ist unser Auftrag vielleicht auch, diese innere Festigkeit als Fokus zu haben und wiederherzustellen, zu bewahren, so wie Benedikt es getan hat. Und das soll keine selbstmitleidige Zustandsbeschreibung sein, sondern es soll zunächst einmal eine Erinnerung sein, dass Kirche sich auch immer wieder nach innen festmachen muss, um eine Kraft zu haben für Erneuerung. Nicht nur Sandsäcke auftürmen und sagen, wir nehmen neues Land ein, sondern auch mal konzentrieren darauf, Archen zu bauen, Schutz zu bieten, Erneuerung zu ermöglichen, bis unsere Füße durch Gottes Gnade tatsächlich auf neues Land gesetzt werden. Es ist diese Wellenbewegung, die ich versucht habe zu beschreiben. Und dazu braucht es Säulen, die auf diesen Stühlen wachsen können. Und interessanterweise ist es so, dass wenn man in die Antike hineinschaut, dass diese Säulen, die wir auch gesehen haben auf diesem Bild, dass sie auch dazu verwendet wurden, nicht nur um Stabilität herzustellen, sondern dass solche Säulen auch Verwendung gefunden haben, um öffentliche Erlasse zu befestigen, die Fürsten oder Gerichte veröffentlicht haben, um den Blick aller ausgesetzt zu sein. Interessant. Und ich denke darüber nach, dass der Erlass unseres Fürsten, unseres Königs befestigt werden kann an solchen Säulen. Was ist der Erlass unseres Königs? Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Sein Leben, das Leben von Jesus, die Wahrheit, die er gebracht hat, gegeben hat. Und sein Weg, den er geebnet hat zum Vater. Sie werden ja nur sichtbar, wenn sie an diesen Säulen befestigt werden können. Aber wenn diese Säulen keine Festigkeit haben und umknicken, ihre Festigkeit verlieren, dann werden wir auch nicht mehr diese herrliche Botschaft vom Evangelium mit einer Stärke verkündigen können. Wenn wir die innere Festigkeit verlieren, nicht mehr wissen, wofür wir eigentlich stehen, dann wird man uns auch nicht zuhören, wenn wir mit der Evangeliumsbotschaft kommen. Und so ist das der Fokus, den wir vielleicht von Benedikt heute lernen dürfen und auch aus der Wellenbewegung des Alten und Neuen Testamentes, dass wir immer wieder auch den Fokus auf die innere Festigkeit legen und auf die Bewahrung der Wahrheit über Generationen, dass man sie uns nicht raubt und wir dadurch unsere Relevanz verlieren und auch unsere Sichtbarkeit verlieren als die Verkündiger des Evangeliums von Weg, Wahrheit und Leben, das Jesus gegeben hat. Ich bete. Jesus, wir danken dir für diese herrliche Botschaft, dass du den Weg zum Vater geebnet hast. Und dass du Wahrheit in unser Leben hineinbringst. Und das haben wir so bitter nötig. Deine Wahrheit zu hören, die uns korrigiert, die mich korrigiert in meinen Fehlern und Unzulänglichkeiten. Aber wir danken dir auch so sehr, dass du uns das ewige Leben schenkst, Jesus. Dass es deine Gnade ist, die geistliches Leben in uns hineingehaucht hat. Und wir beten und haben eine Sehnsucht danach, dass du es heute wieder tust. Dass du in mein Leben deinen lebensspendenden Odem hineinsprichst. Hineingibst und dass du es auch in Menschenleben tust, wo es bisher noch nicht geschehen ist, wollen wir das erwarten und erbitten von dir. Und wir wollen beten, dass du uns festmachst, dass du uns zu Säulen in deinem Haus machst, dass du uns eine innere Festigkeit schenkst und dass du uns daran erinnerst und auch ermahnst, dass wir die Wahrheiten deines Wortes gründlich untersuchen und daran festhalten, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen.
Amen.